NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Bleiben Sie, wo Sie sind.
Oh, Sie werden sich doch nicht an einem wehrlosen Mann vergreifen wollen, schöne Unbekannte. Wie heißen Sie?
Ryder.
Und mit Vornamen?
Honey.
Ein alter James-Bond-Film ist vielleicht kein klassisches historisches Dokument, und doch ist es eines. Denn die Schöne am Strand trägt einen Bikini. Und das war damals neu und es hatte selbst eine längere Vorgeschichte. Die führt zurück bis zu einem Atomtest vor 70 Jahren auf einem Atoll eben dieses Namens, dem Bikini-Atoll in der Südsee. Wie das alles zusammenhängt, diese Geschichte erzählen wir heute hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem ein weiterer Blick in jenes Jahr 1946. Damals nämlich kamen die ersten Care-Pakete ins ausgehungerte Nachkriegsdeutschland. Und wir beschreiben ein Stück Großstadtgeschichte am Beispiel von Hamburg. Die dortige Speicherstadt wurde ja vor einem Jahr zum Weltkulturerbe erklärt. Aus diesem Anlass schildern wir, wie ein solches Großprojekt zu Kaisers Zeiten durchgesetzt wurde und wie das heute geschieht, etwa mit der Hamburger HafenCity. Zuerst aber ein aktuelles Thema mit vielen historischen Facetten. Es geht um Grenzen und um die Frage, wie diese Grenzen bewacht und durchgesetzt werden, anders gesagt, wie man diejenigen fernhält, die von außen herein wollen. Im Grunde ein uraltes Thema, schon die chinesische Mauer und der römische Limes erzählen davon, aber ein Thema, das auf andere Weise bis heute große Bedeutung hat. Denken wir nur an die vielen Formen, in denen Europa eine Zuwanderung, vor allem aus dem Süden, verhindern will. Die Methoden dabei sind und waren in der Geschichte immer verschieden, manche Muster aber wiederholen sich doch. Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb erzählen eine kleine Geschichte der Abschottung.
Es war einmal mehr ein EU-Gipfel mit einem brisanten Thema. Im März dieses Jahres verkündet die hörbar erschöpfte deutsche Bundeskanzlerin den Pakt, den die Europäer mit der Türkei geschlossen haben. Das Land soll Geflüchtete aufnehmen, die auf Inseln des Nachbarstaates Griechenland ankommen. Im Gegenzug wird vereinbart, dass die EU aus der Türkei syrische Schutzsuchende aufnimmt.
Ich glaube, dass dieses Übereinkommen nicht nur den Flüchtlingen hilft, sondern dass es vor allen Dingen auch ein Beitrag dazu ist, und zwar ein sehr wesentlicher Beitrag, den Schmugglern und Steppern das Handwerk zu legen, dass die Außengrenze geschützt werden kann und vor allem natürlich auch, dass wir Fluchtursachen bekämpfen durch die Vereinbarung auch mit der Türkei.
Ein umstrittener Deal, vor allem weil Geflüchtete pauschal in die Türkei zurückgeschickt werden sollen.
Wenn ein Mensch aus rassistischen, politischen oder religiösen Gründen verfolgt wird in seinem Heimatland, hat er das Recht, eine Grenze zu überschreiten und in einem anderen Land um Schutz nachzusuchen.
Der empörte Schweizer UN-Berater Jean Ziegler zitiert in einem NDR-Interview zum EU-Türkei-Pakt die Flüchtlingskonvention von 1951.
Und dieses Menschenrecht wird liquidiert durch dieses Abkommen aus Brüssel, das nur ein einziges Ziel hat, nämlich die Festung Europa an der Südostgrenze zu schützen.
Menschenrechte fanden nach Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg Eingang in zahlreiche internationale Verträge und Staatsverfassungen. Stehen sie nun zur Disposition? Zugunsten von Abschiebungen schon vor der Außengrenze der EU?
Das, was an Öffnung der Binnengrenzen in Europa stattgefunden hat seit den 50er Jahren, ist eine Ausnahmesituation.
Dieter Gosewinkel, Historiker und Jurist am Wissenschaftszentrum Berlin.
Nach der großen EU-Erweiterung 2004 ist dieser Raum der Binnenöffnung immer größer geworden. Aber wir haben darüber schlicht und einfach vergessen, dass es EU-Außengrenzen gibt, so wie es auch Außengrenzen der Nationalstaaten gibt, die von jeher mit nationalen Grenzregimen verteidigt und kontrolliert worden sind.
Eine Grenzpatrouille 2002 unterwegs an der Ostgrenze Polens. Bereits 1,5 Jahre vor dem eigentlichen EU-Beitritt des Landes hat die Europäische Staatengemeinschaft hier neue Grenzschutzstationen finanziert, um vor allem die illegale Einwanderung aus der Ukraine einzudämmen. Je mehr sich die EU ausdehnt und öffnet, umso mehr befestigt sie ihre Grenzen nach außen, scheint es. Doch kann das wirklich klappen?
Es ist eine der schlimmsten Katastrophen seit vielen Jahren. Und inzwischen gibt es genauere Zahlen, die darauf hindeuten, dass das gesunkene Flüchtlingsboot komplett überladen gewesen sein muss.
Solche furchtbaren Nachrichten gibt es seit Jahren immer wieder. Aus dem Mittelmeer, von der südlichen Außengrenze Europas.
Sie gehen von mehr als 250 Toten aus.
Ganz abgesehen davon, dass sich Migration und Flucht nicht einfach von heute auf morgen abschaffen ließen, solange es Gründe für Menschen gibt, sich in anderen Ländern ein besseres Leben aufzubauen, eine Seegrenze, wie im Fall Europas im Mittelmeer, lässt sich nicht mit Zäunen oder Mauern abdichten. An Land geht das allerdings schon. Wie hart und über die Jahrzehnte immer härter ein solches Grenzregime aussehen kann, das zeigt sich besonders deutlich an der Südgrenze der USA.
Number one, I'm building a wall, they're not coming in anymore. Number two, immediately we're building a wall.
Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Trump will sich mit einer großen Mauer vor illegaler Einwanderung aus Mexiko schützen und der Nachbar soll die Befestigung sogar bezahlen. Dabei stehen bereits jetzt auf mehr als 1000 Kilometern entlang der Grenzlinie zwischen beiden Staaten auf US-amerikanischer Seite teils 7 Meter hohe Zäune. Zugleich, quasi als flankierendes Element der Abschottungsstrategie, lassen die USA Geld für mittelamerikanische Staaten springen, damit diese sicherstellen, dass deren Bürger nicht in den reichen Norden abwandern. Bilaterale Verträge als Migrationskontrolle. Grundsätzlich ist dieses Instrument nichts Neues. Schon Ende des 19. Jahrhunderts schließt etwa das damalige Deutsche Kaiserreich Abkommen über Saisonarbeiter, insbesondere mit dem russischen Zarenreich. Dieter Gosewinkel vom Wissenschaftszentrum Berlin.
Wenn es darum ging, ob Wanderarbeiter russischer Staatsangehörigkeit, sehr häufig polnischer Nationalität, nun nach Preußen hineingelassen werden oder nicht, darüber gab es Debatten, es gab Streit, es gab Kontrollen und es gab massive Sanktionen, wie zum Beispiel Ausweisungen, und zwar Massenausweisungen von Arbeitsmigranten, die sich längere Zeit beispielsweise in Preußen aufgehalten hatten und dann ausgewiesen wurden, weil sie unerwünscht waren aus verschiedenen Gründen, häufig politisch, teilweise auch rassisch, es handelt sich auch um antisemitisch begründete Ausweisungen, aber auch ökonomisch.
In dieser Zeit entstehen Grenzregime, wie wir sie heute kennen, mit Pässen und Legitimationspapieren, die ausländische Arbeiter etwa zu einem befristeten Aufenthalt berechtigen. Das Bedürfnis der Staaten, Wanderungsbewegungen zu regulieren, wächst.
Ich glaube, es liegt vor allen Dingen an der Zunahme von Migrationsströmen insgesamt in Europa jetzt mal, aber auch weltweit, die mit der ersten Welle der Globalisierung am Ende des 19. Jahrhunderts in hohem Maße sich steigerten. Ein- und Auswanderung nahm quantitativ deutlich zu. Arbeitssuchende, auch Flüchtlinge durchaus, die vor großen politischen Umwälzungen flohen, aber vor allen Dingen auch Arbeitssuchende. Damit begann es.
Und auch im 20. Jahrhundert waren solche Zuwanderer höchst willkommen, denn sie wurden vor allem im Wirtschaftsaufschwung gebraucht.
Sehr verehrte Gastarbeiter, wir hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Seit den 1960er Jahren beginnt Europa zu einem Ziel der Zuwanderung zu werden. Durch Arbeitsmigration, aber auch durch Wanderungsbewegungen aus den unabhängig gewordenen französischen oder britischen Kolonialgebieten. Dabei waren zuvor ein Jahrhundert lang Millionen Europäer aufgebrochen, um etwa in Amerika ihr Glück zu suchen.
Europa selbst ist eigentlich erst seit den 70er Jahren zu einem wirklichen Einwanderungskontinent geworden. Von da ab aber ist es relativ steil nach oben gegangen. Wenn Sie vergleichen zwischen 1950, direkt also nach dem Zweiten Weltkrieg, und der Zeit heute, so hat sich die Zahl der auf dem Gebiet der EU-Staaten ansässigen Ausländer um insgesamt das Sechsfache erhöht. Ja, das ist ein Prozess, der sich über einen relativ langen Zeitraum hinzog, der aber jetzt seinen Höhepunkt erreicht in dieser gedrängten Form.
Mit entsprechenden politischen Folgen. Fast überall in Europa entbrennen Debatten darüber, wie viel Zuwanderung verkraftbar sei. Rechtspopulisten besetzen das Thema. Zwar ist das Asylrecht, ist der Anspruch auf Schutz vor Verfolgung weiterhin in Verfassungen und Konventionen verbürgt, doch welche Chancen haben diese Rechte in der Wirklichkeit? Schließlich bewirkt etwa der im Frühjahr vereinbarte Deal der EU mit der Türkei auch, dass Geflüchtete ihr eigentliches Ziel, Europa, kaum noch erreichen können. Eine weitere Etappe in einer langen Geschichte der Abschottung.
Grenzregime und schmutzige Deals, eine kleine Geschichte der Abschottung, erzählt von Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb. Eine Rückblende jetzt um genau 70 Jahre in den Juni 1946. Seit dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ist noch kein Jahr vergangen. Da bringen die USA erneut eine Atombombe zur Explosion. Diesmal auf dem Bikini-Atoll in der Südsee und diesmal ist es ein Test. Viele weitere werden folgen. Die Welt bewegt sich fast direkt aus dem Weltkrieg in den Kalten Krieg. Und wie reagierte die Weltöffentlichkeit? Aus heutiger Sicht erstaunlich gleichgültig und teilweise sogar begeistert. Bikini und der Zeitgeist, warum sich die Menschen vor 70 Jahren nicht über einen Atomversuch erregten, sondern über die nach ihm benannte Bademode, das beschreibt Marie Löwenstein.
3, 2, 1, fire!
Die Atombombe Abel fällt am 30. Juni 1946 auf das Südseeatoll Bikini. Der US-Soldat Anthony Gorisco kauert an Deck eines Marineschiffs, keine 15 Kilometer entfernt.
Sie sagten, setzt euch an Deck und schließt fest die Augen. Als die Bombe detonierte, hatte ich das Gefühl, jemand hätte ein rotes Licht in meinem Kopf angeknipst. Ich konnte die Hitze der Bombe an meinem Hinterkopf fühlen, am Nacken und an den Ohren. Dann sagten sie, dass wir aufstehen könnten und die Bombe ansehen. Die Detonation war größer als alles, was ich je zuvor gesehen hatte und wurde größer und größer.
Abel hat eine Sprengkraft von 23 Kilotonnen TNT. Sie verstrahlt die komplette Region und versenkt 5 Kriegsschiffe, die für diesen Zweck in der Lagune ankern. All das bewusst vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Um das Atoll sind 600 Kameras stationiert. Professor Bernd Greiner, Experte für den Kalten Krieg am Hamburger Institut für Sozialforschung.
Man wollte die entsprechenden Bilder auch haben und das der Öffentlichkeit demonstrieren. Schaut her, das können wir und vor allen Dingen, das wollen wir. Wir werden das tun. Wir testen und wer testet, meint es ernst.
Diese Botschaft platzt mitten in die Verhandlungen der Vereinten Nationen. Die junge Organisation wollte das atomare Wettrüsten verhindern. Diese Hoffnung ist nach Bikini zerstört.
Das Vertrauen in die Bereitschaft der Amerikaner zur Kontrolle der Atomwaffe war gründlich ruiniert. Und für die Sowjetunion war das ein erster wichtiger Fingerzeig zu sagen, wir beschleunigen jetzt auf unserer Seite den Bau unserer eigenen Bombe. 3 Jahre später war es ja dann soweit.
Auch Gorisco verliert das Vertrauen in seine Regierung. Im Moment der Explosion wird ihm klar, was Atomwaffen anrichten.
Meine Gedanken gingen gleich zu den Menschen von Hiroshima und Nagasaki und ich verstand plötzlich, was ihnen zugestoßen war.
Der US-Soldat Gorisco atmet bei den Tests radioaktives Plutonium ein. Gegen die Folgen kämpft er sein Leben lang und gegen Atomwaffen. Doch er ist ziemlich allein. Die meisten Menschen sehen Atomtests damals positiv.
Aus heutiger Sicht naiv. Für die Öffentlichkeit war das eine Weiterentwicklung von Waffentechnologie, die sich im Rahmen des Normalen hielt. Und andere sahen darin auch ein Versprechen für die Zukunft. Es rankten sich alle möglichen Fantasien über neue Energiequellen der Zukunft, schon in der damaligen Zeit, um diesen Vorgang.
Zu dieser Euphorie passt, dass die Populärkultur mit dem Thema recht flapsig umgeht. Der Atompilz schmückt Kleider auf amerikanischen Misswahlen. Bei festlichen Anlässen ziert er Sahnetorten. Und die Atomtests werden zur Inspiration der Bademode. Anfang Juli 1946 präsentiert der französische Modeschöpfer Louis Riard in Paris einen Zweiteiler. Damals völlig neu. Er besteht nur aus 2 kleinen Stoffstücken und ein paar Schnüren. Der Name Bikini. Der Slogan Une bombe anatomique. Das löst einen Skandal aus. Allerdings nicht wegen des geschmacklosen Wortspiels. Nein, die Öffentlichkeit empört sich vielmehr über die Freizügigkeit des Bikinis. Kein Model will ihn vorführen. Riard muss anstattdessen eine Stripperin engagieren. Der Modeschöpfer erinnert sich später an den Aufschrei.
Sogar mein Hauswirt machte mir Ärger. Er war prüde und wollte nicht, dass sich Mädchen spärlich bekleiden. Deshalb musste ich ausziehen.
Atomtests okay, Freizügigkeit nicht. Für die damalige Gesellschaft ist diese paradoxe Reaktion bezeichnend, sagt Bernd Greiner. Nach dem Krieg überlappen sich Aufbruchstimmung und die Sehnsucht nach einer vermeintlich heilen Vergangenheit.
Deshalb auch die Empörung, dass jetzt auf einmal der einteilige Badeanzug durch etwas ersetzt wird mit wesentlich mehr Sexappeal. Jetzt sind sie völlig wahnsinnig geworden, jetzt geht die Welt endgültig aus den Fugen. In diesem Changieren, in diesem Überblenden von Stimmungen, von Moralvorstellungen findet sich eigentlich das Typische für eine Nachkriegszeit.
An den Stränden Europas und der USA bleibt der Bikini noch lange verboten. Er schafft erst 1962 den Durchbruch mit dem ersten James-Bond-Film. Bond-Girl Ursula Andress entsteigt den Fluten der Südsee. Sie trägt einen cremefarbenen Bikini.
Bleiben Sie, wo Sie sind!
Oh, Sie werden sich doch nicht an einem wehrlosen Mann vergreifen wollen, schöne Unbekannte. Wie Wie heißen Sie?
Ryder.
Und mit Vornamen?
Honey Ryder.
Unterdessen gehen die Atomtests in der Südsee weiter. Ihr Gipfel im Frühjahr 54, die Wasserstoffbombe. Sie hat eine Sprengkraft von 15 Megatonnen TNT. Das entspricht 1000 Mal Hiroshima. Die Bombe schleudert Millionen Tonnen radioaktive Masse in die Atmosphäre. Verstrahlte Asche regnet auf die Bewohner der benachbarten Marshallinseln. Die Berichterstatter weiter euphorisch.
2, 1, 0. Jetzt flammt ferne am morgendunklen Horizont ein Licht von 500 Sonnen auf. Die berühmte Pilzform entsteht in einem 10-mal größerem Ausmaß als man je zuvor gesehen. In allen Farben des Prismas. Seewasser und Sand und Korallentrümmer werden mit unfassbarer Schnelligkeit in die Explosion mit hineingerissen. Einige Beobachter auf der Schiffsbrücke haben für eine kurze Zeit die Brillen abgenommen und rasch wieder aufgesetzt. Es ist ein Schauspiel bis zu diesem Augenblick nie gesehen, nie vorgestellt.
Die Mehrheit der Amerikaner kritisiert die Atomtests laut Bernd Greiner erst Jahre später. Der Auslöser? Im Zahnschmelz von Kleinkindern finden sich Ablagerungen von Strontium-90.
Als klar war, dieses Zeug bleibt nicht auf ein Areal wie das Bikini-Atoll begrenzt, sondern das geht in den Kreislauf. Dieser Nachweis, der hat ein höheres Bewusstsein auf eine Widerständigkeit innerhalb des amerikanischen Mittelstandes ausgelöst, die dann einer internationalen Bewegung gegen Atomwaffen Auftrieb gegeben hat, und zwar bis zum Ende des Kalten Krieges.
Der ist jetzt seit über 25 Jahren vorbei. Die Bewohner der Marshallinseln kämpfen aber bis heute mit den Folgen der Atomwaffentests.
Der Atomtest auf dem Bikini-Atoll und seine Folgen bis heute, das war ein Rückblick von Marie Löwenstein. Im selben Jahr, 1946, lag Deutschland am Boden, militärisch, politisch, aber auch im Alltag. Die Lebensmittelversorgung war, besonders in den Städten, extrem schlecht. Viele Menschen hungerten. Das war die Lage, in der dann eine Hilfsaktion anlief, die bis heute etwas Legendäres hat. Es war die Hilfe durch Care-Pakete, deren erste Lieferung vor 70 Jahren Deutschland erreichte.
Mein Vater war ja Beamter und die Beamten kriegten Care-Pakete und dann ging es wieder danach, wie viele Kinder man hatte. Nicht?
Im Rahmen einer kleinen Feier gab der Treuhänder der Firma Opel bekannt, dass jede Familie mit einem Kind unter 10 Jahren ein Care-Paket im Gewicht von 22 Kilo erhält. Ein Vertreter der Care-Organisation nahm die Verteilung der ersten Pakete vor.
Erdnussbutter war drin, an die ich mich immer wieder erinnere, wenn ich sie heute kaufe.
Für mich war also Schokolade zum Beispiel das Wichtigste.
Es war der deutschen liebste Post, das Care-Paket, jener hellbraune Pappkarton aus Amerika, der all das enthielt, was die hungernde Bevölkerung so dringend brauchte. Fleischkonserven, Zucker, Mehl, Trockenmilch, Kaffee, Schokolade. Nicht zu vergessen Kaugummi. Um die Not im Nachkriegseuropa zu lindern, gründen 22 amerikanische Wohlfahrtsverbände im November 1945 die Hilfsorganisation Cooperative for American Remittances to Europe, kurz CARE, Fürsorge. Allerdings ist der Feind von einst davon ausgenommen. Erst als im Hungerwinter 45-46 Bilder von verzweifelten, entkräfteten Deutschen um die Welt gehen, lässt sich US-Präsident Harry Truman erweichen. Die Hilfswelle aus den USA erreicht nun auch Deutschland. Am 15. Juli 1946 macht der US-Frachter American Ranger in Bremen, dem Nachschubhafen der amerikanischen Besatzungsmacht, fest, mit 35.700 Paketen an Bord.
Wir melden uns aus dem Bremer Überseehafen. Große und mächtige Scheinwerfer zaubern helles Tageslicht in die Nacht, die über dem Bremer Überseehafen liegt. Hier an der Pier liegt ein großer Dampfer. Sein Heimathafen ist New York. Er liegt noch nicht allzu lange an der Pier. Er hat sozusagen seine Jungfernfahrt über den Atlantik hinter sich und hat eine Größe von 14.000 Tonnen. Die großen Luken dieses Schiffes sind geöffnet und unaufhörlich kreuzen sich die Hälse der Kräne und tauchen weit in die Luken hinein und zaubern Kisten und Säcke guter Dinge aus diesen Ladeluken hervor und setzen sie drüben auf der Pier ab.
Es wird eine der größten Solidaritätsaktionen aller Zeiten. Fast 10 Millionen braune Kartons landen bis 1960 in Deutschland. Die ersten Care-Pakete stammen aus den Beständen der US-Armee. Als diese Vorräte aufgebraucht sind, packt Care selbst und richtet sich dabei so gut es geht nach den Bedürfnissen der hungernden Bevölkerung. Mehr Fleisch, mehr Fett. 1949 gibt es sogar ein Festtagspaket mit einem 7-pfündigen Truthahn, eingelegt und konserviert in Schweineschmalz. Aber auch Wäsche, Wolldecken und Nylonstrümpfe kommen in Deutschland an. Ebenso englischsprachige Literatur inklusive eines Wörterbuchs.
Lernen Sie Englisch oder können Sie es schon? Ich bin jetzt gerade bei der 5. Lektion. Wenn Sie zu mir in den Englischkurs gehen, können Sie in 14 Tagen alles verstehen. Dann brauchen Sie keinen Dolmetscher mehr, denn Englisch ist wirklich nicht schwer.
Als 1947 ein Kind entführt wird, genügen 5 Care-Pakete als Lösegeld. Und in einer Heiratsanzeige bietet eine Frau ein Care-Paket, um Interessenten anzulocken. Sie erhält an die 2500 Zuschriften. Für 15 Dollar können die Amerikaner Patenschaften für eines der Pakete übernehmen. Truman selbst spendiert 1500 Dollar aus seiner privaten Schatulle und finanziert damit die ersten 100 Lieferungen. Wer Verwandte oder Bekannte in Europa hat, lässt sein Care-Paket direkt dorthin schicken. Und die deutschen Empfänger bedanken sich via Rundfunk beim Onkel und der Tante in Amerika.
Liebe Tante Emilie, es ist uns allen ein Bedürfnis, zu dir zu sprechen, weil wir doch jeden Tag so viel an dich denken.
Du ahnst nicht, was uns solche Hilfe bedeutet. Auch noch höher als deine Hilfe steht uns das Erleben, dass es da drüben doch noch so gute Menschen gibt. Unsere größte Freude wäre uns ein Wiedersehen mit dir in der Heimat.
Ein Care-Paket zu bekommen, das ist wie Weihnachten und Ostern zugleich, schwärmen die Deutschen. Und Bundeskanzler Konrad Adenauer bedankt sich.
Die bedeutendste Hilfsorganisation dieser Art, Care, ist einzigartig. Sie schafft einen persönlichen Kontakt zwischen dem Geber und dem Empfänger. Jedes der Care-Pakete hat mit dazu beigetragen, ein Band der Freundschaft zu schaffen. Jedes von ihnen ist zugleich ein greifbarer Beweis, dass der Geist christlicher Barmherzigkeit in den Herzen der Amerikaner lebendig ist.
Aber natürlich ging es nicht nur um Barmherzigkeit. Die Hilfe der USA war fraglos auch Kalkül. Angelegt zum Zwecke der Linderung menschlicher Not, so Care in seinen Statuten, aber auch zur Förderung des demokratischen Gedankens in Deutschland. Die Rechnung ging auf. Das Fundament der bisweilen strapazierten deutsch-amerikanischen Freundschaft war gelegt.
Auch wir wollen und werden einmal zu den Gebenden gehören. Dann wollen wir helfen, die Herzen aller Menschen an dieses Band zu ketten.
Ein Frankfurter Lehrer hat übrigens diese Worte damals gesagt. In der heutigen Flüchtlingshilfe sind seine Gedanken ja in gewisser Weise lebendig. Margot Litten berichtete über die ersten Care-Pakete, die vor 70 Jahren Deutschland erreichten. Endlich, werden manche Hamburger vor einem Jahr gesagt haben. Endlich kann auch Hamburg, als letztes deutsches Bundesland übrigens, ein Weltkulturerbe vorweisen. Es ist die vor gut 100 Jahren gebaute Speicherstadt, das neugotische Backsteinensemble am Hafen, kombiniert mit dem etwas später entstandenen Kontorhausviertel. Große Architektur, Kulturerbe heißt es also jetzt, und ziemlich vergessen ist, wie massiv der damalige Eingriff in die Stadtlandschaft war. Ähnlich tiefe Eingriffe gibt es aber auch heute, zuletzt in Hamburg mit dem Bau der Hafencity und der Elbphilharmonie. Kommt das große Lob immer erst später, während die Zeitgenossen häufig weniger begeistert sind? Dorothea Heinze sprach mit Experten über gewöhnungsbedürftige Großstadtplanungen von der Speicherstadt bis heute.
Wir stehen hier vor einem Modell des alten Hamburgs, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und man sieht, dass der Binnenhafen, wie er heute auch noch heißt, völlig umgeben ist von Bebauung, dass auf der Bandrahminsel, auf dem Cavida, überall ganz enge Häuser sind, große Kontorhäuser zu den Hafenrandstraßen hin, auch zu den Fleten und dann enge Hofbebauung. Es gab dort auch Kirchen und Schulen und eigentlich eine völlig intakte Infrastruktur, denn die Menschen mussten ja alle versorgt werden.
Ortwin Pelz ist Historiker im Hamburg-Museum, dem Museum für hamburgische Geschichte. Wie kaum ein anderer kennt er sich in der Baugeschichte der Stadt aus. Das Modell vor seinen Augen zeigt Hamburg um 1840. Schon wenige Jahrzehnte später wird sich die Ansicht grundlegend geändert haben. Dort, wo Ortwin Pelz noch ein ganzes Stadtviertel am Hafenrand beschreibt, entsteht ab 1881 die Hamburger Speicherstadt mit ihren gewaltigen Backsteinbauten. Seit Juli 2015 gehört der historische Komplex zusammen mit dem benachbarten Kontorhausviertel zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ortwin Pelz beschreibt, wie es zu diesem Großprojekt kam.
Also damals waren die Hamburger Behörden unter ganz großem Druck. Sie haben 1881 mit dem Deutschen Reich vereinbart, dass Hamburg einen Freihafen bekommen durfte und hatten nur bis 1888 Zeit, ein Viertel dafür auszuweisen und Hafenbecken zu bauen und die ganzen technischen Einrichtungen und Lagerhäuser. Und deswegen wurde nach wenigen Vorschlägen ganz schnell entschieden, dieses ganze Viertel abzureißen und dort etwas Neues hinzubauen.
Über 20.000 Menschen, so schätzt man heute, lebten damals als Mieter im Kehr-, Wieder- und Wandrahmsviertel, die meisten von ihnen Hafenarbeiter oder kleine Handwerker. Sie alle mussten sich eine neue Bleibe suchen, viele wurden obdachlos. Anders als die Hausbesitzer wurden sie nicht entschädigt. Ihr Schicksal bekümmerte über Jahrzehnte hinweg kaum jemanden. Erst heute wächst das Interesse an ihrer Geschichte. Die Speicherstadt-Story heißt ein Dokumentartheaterstück des Hamburger Autors Michael Batz, in dem Akteure wie Opfer der großen Umsiedlung zu Wort kommen. Auch Ortwin Pelz träumt von einem Forschungsprojekt, in dem Zeitungsartikel und andere noch im Staatsarchiv lagernde Dokumente aus der damaligen Zeit ausgewertet werden. Gab es Widerstand gegen die Räumungen? Vielleicht erste Anzeichen eines zivilen Ungehorsams? So wenig die Stadtplaner damals an das Schicksal der Menschen dachten, so wenig kümmerte sie auch die Zerstörung historischer Bausubstanz, von der es im Wandrahmviertel sehr viel gab. Einige der schönsten und letzten Renaissancebauten der Stadt wurden abgerissen. Immerhin war den Planern damals bewusst, was sie damit verlieren. Noch einmal Ortwin Pelz.
Der planenden Baudeputation und dann auch der Hamburger Lagerhaus-Aktiengesellschaft, die extra ja gegründet wurde, um diesen großen Speicherkomplex zu bauen, denen war schon bewusst, dass sie was verändern. Und es gab so viel historisches Bewusstsein, nicht zuletzt durch den Verein für Hamburgische Geschichte. Und es gab auch die technischen Möglichkeiten, nämlich die Fotografie, dass man sagte, so, wir müssen das dokumentieren, was da verschwindet.
Heute freut sich der Historiker Pelz über das große Fotoarchiv, das zu Teilen auch in seinem Museum lagert. 130 Jahre später. Erneut haben sich die Hamburger Stadtplaner ein gigantisches Projekt vorgenommen. Ein neues Stadtviertel für über 20.000 Menschen soll an der Elbe entstehen. Die Hamburger Hafencity mit ihrem Prunkstück Elbphilharmonie an der Spitze des Kaiserkais. Wo einst Hafenarbeiter am Rande der Speicherstadt Kakaosäcke stapelten, soll bald eine bürgerliche Klientel Mozart und Beethoven hören. Jürgen Bruns-Behrentelk leitet seit 2003 die Hafencity Hamburg GmbH. Er hat Geografie, Biologie und Immobilienmanagement studiert und in den USA und Großbritannien gearbeitet. Als Professor für integrierte Stadtentwicklung lehrt er an der Hamburger Hafencity-Universität. Stadtplanung heute lässt sich mit der von damals kaum vergleichen, sagt er.
Wir sprechen heute viel weniger von Stadtplanung, sondern von Stadtentwicklung. Und Stadtentwicklung wird nicht nur von Behörden oder Gesellschaften oder von der Politik betrieben als Vorgabe, sondern es sind die Bauherren, es sind die Menschen in der Umgebung, es sind die Menschen, die als Kinder oder alte Menschen besondere Ansprüche formulieren. Und auf die Art und Weise kommt die Perspektive, was sind Bedürfnisse von Menschen, viel, viel stärker in den Fokus.
Was heißt dies für die Stadtplanung heute? Anders als noch 1881 geht es nicht mehr vorrangig darum, eine Grundinfrastruktur wie beispielsweise Entwässerung oder Stromversorgung zu planen. Integrierte Stadtentwicklung heißt heute auch, ökologisch und nachhaltig zu bauen, die Lebensentwürfe verschiedenster Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen und Verkehrskonzepte mitzudenken, die zum jetzigen Zeitpunkt nur theoretisch geplant sind. Im Gegenzug bedeutet das aber auch, ein so einheitlich gestalteter Gesamtentwurf wie einst geplant für die Speicherstadt oder auch das Hamburger Kontorhausviertel ist heute nicht mehr möglich. Ein wirklich großes Umsiedlungsprogramm, wie es damals stattfand, wäre in jeder europäischen oder auch nordamerikanischen Stadt politisch nicht durchsetzbar. Ob das ausschließlich ein Nachteil sein muss, will Stadtentwickler Jürgen Bruns-Behrentelk nicht bestätigen.
Wir können heute immer noch tolle Gebäude entwerfen mit einem sehr hohen internationalen Standard und dabei uns auf die Tradition der Stadt beziehen. Aber wir können auch, glaube ich, und das zeigt das Beispiel der Hafencity, mit hohem architektonischen Anspruch eine sehr zukunftsgerichtete Stadtentwicklung auch ästhetisch betreiben. Dass das möglicherweise nicht ein Stadtbild aus einem Guss ergibt, Wenn viele daran mitdenken und mitarbeiten, wird man vielleicht in 100 Jahren nicht als Nachteil empfinden, sondern möglicherweise auch als Vorteil. Wir empfinden es heute zunächst einmal als einen Gewinn oder als einen Unterschied. Wie das in Zukunft bewertet werden wird, das mag ich heute noch nicht absehen.
Stadtplanung gestern und heute am Beispiel Hamburgs, das war ein Beitrag von Dorothea Heinze. Und das war zugleich das Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.